Okay, geil, ich habe einen geilen. Gut, passt.
Super. Der Hammergag ist schon mal auf dem Zettel, das heißt, endlich kann diese Aufnahme starten.
Juhu.
Tee Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
In 3 Wochen ist schon Masters Week. Ist uns das allen eigentlich bewusst? In 3 Wochen schon.
Das ist krass.
Ey, keep calm. Keep
Augusta
calm.
Augusta 2024 vor der Nase. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tee Time. Es ist Folge 246, die wir heute aufnehmen. Auf dem Zettel sind wir sehr alt, aber wir versuchen es heute nochmal dynamisch und jung rüberzubringen. Ja, in 3 Wochen ist Augusta. Gibt es aus eurer Richtung schon erste Namen, die ihr droppen wollt, die dieses Jahr in den Top 5 definitiv landen müssen?
Also Scheffler ist ja prädestiniert dafür. Also
Scheffler?
Scheffler.
Der Scheffler.
Der Scheffler und der Scheffler. Der Scheffler.
Nee, genau, super. Der Schäuble und der Schäuble.
Wenn es einer wird, dann der Schäuble, oder?
Genau, sie sind sparsam mit Schlägen.
Der lässt sich ja eh schon den Bart stehen, damit er aussieht wie John Rahm, behaupten ja viele, ne? Also.
Meinst du, dass er vielleicht in seine 13. Legion hinzustoßen möchte, oder was?
So, oh, ja. Der Schäuble. Der hat wahrscheinlich auch einen guten Bruder gestern am Sonntag. Dann läuft's bei den Masters.
Ja, genau. Also Der Scheffler gewinnt die Arnold Palmer Invitational, ist aktuell gut drauf, Ballstriker vor dem Herrn und das ist definitiv etwas, was du in Augusta brauchst. Also von daher, der ist bei mir relativ weit
wieder
oben.
Wieder ein richtiger Bold Guess von Flo.
Ganz bold, ne?
Richtig, da lehnt er sich richtig weit aus dem Fenster.
Ja, ich meine, was willst du sonst machen? Ich meine, was willst du sagen? Willst du Joachim Niemann oder was, der jetzt eine Invite bekommen hat?
Nein, ich würde Viktor Hovland sagen. Ist aber auch nicht, oh, das ist auch nicht weit aus dem Fenster.
Das ist auch richtig bold. Also ich meine, Junge, boah, da war es nicht mehr in der Nähe des Fensters.
Der ist ja noch mehr Underdog als Adrian Marong. Aber der darf nicht mitspielen, wa?
Der darf nicht mitspielen, nee. Ich möchte, dass Ricky Fowler die Masters gewinnt.
Oh, das wäre auch gut.
Das wäre geil.
Oder?
Das wäre echt geil.
So, also dann, wir können uns ja jetzt Woche für Woche, bis die Masters da mal stattfinden, können wir uns ja noch, wer möchte, einen neuen Namen überlegen und ihn reinschmeißen. Aber wir halten jetzt mal fest, der Scheffel.
Der Scheffele?
Der Hovland und der Fowler.
Und der Ricky Fowler, das sind so aktuell.
Die drei sind jetzt mal von uns als Favoriten gesetzt. Schön. Und dann können wir auch in dieser Folge endlich aufklären. Wir haben es nochmal gegengecheckt. Also es gab wirklich 3 Nachrichten und alle 3 Nachrichten betrafen Full Swing auf Netflix und alle 3 Nachrichten hatten die Frage, hä? Ist das der Ritthammer etwa? Ist es er wirklich in Episode 8 bei Minute 36, 44 Sekunden? Wir können heute voller Stolz verkünden, nein.
Nein.
Ist irgendein anderer Vogel. Oder wer ist, man sieht eigentlich gar nichts. Also, ich weiß gar nicht, was das für eine Angabe gewesen
also
ist.
Also ich dachte jetzt, okay, da kommt irgendwas und da muss man genau hinschauen und vielleicht schaut es aus wie ich. Aber ich habe jetzt gerade mal drüber geschaut, Episode 8, Minute 36, Sekunde 44 und da, nee, also das ist nicht ansatzweise auch nur irgendwie, dass man das verwechseln könnte.
Da sieht man Scotty Schefflers Frau, vielleicht liegt da die Verwechslung
so,
sehr nahe.
Ja, wie in der letzten Folge, Mütter mit Kindern.
Genau, also ich finde, ihr habt auch eine ähnliche Haarpracht, also von daher, das ist schon nice.
Ja, also wenn Scotty Scheffler sich die Haare kurz rasieren würde, dann wäre da auch nicht mehr viel da, sage ich dir.
Das ist meistens bei den Leuten so. Sag mal, was ist denn los? Letzte Woche hatten wir die Aussage, Mütter mit Kindern und jetzt kommt die überaus intelligente Aussage, wenn Scotty Scheffler sich die Haare abrasiert, ist da auch nicht mehr viel da.
Ja, okay,
auch
ihr wisst doch, was
fest,
ich meine.
Das ist bei nahe 100% bei jedem so, wenn er sich die Haare abrasiert, dass dann nicht mehr viel da ist. Also
ja,
jetzt hauen wir in
jeder
Folge
ihr wisst
so
genau, was ich
super
meine.
Sätze
Ruhe.
Raus.
Ihr wisst genau, was ich meine. Und jetzt habe ich den Faden verloren, ich wollte dir was sagen.
Nimm dir alle Zeit der Welt, dir fällt es wieder ein.
Kurz mal off record, Jens, dein Bild hängt die ganze Zeit. Ist das bei dir auch so, Flo, oder ist das mein Internet?
Das ist bei mir genauso.
Okay.
Der Jens hängt.
Das finde ich jetzt
nicht. Ich bin
warte mal.
Bald 45.
Warte mal,
da hängt's
das muss ich
halt
fotografieren.
Das ist echt geil. Das sieht aus. Das sieht aus.
Schweinenasen.
Noch besser. Okay, das kommt auf jeden Fall auf Instagram. So viel ist sicher. Aber Jens, back to ernst. Wir sind ja wirklich in Full Swing. Haben wir ja letztes Mal schon gesagt.
Ja, ich kann es gar nicht fassen, dass wir dafür noch keine Rechnung gestellt haben an die Jungs.
Finde ich auch. Aber angeblich kriegen die ja nichts dafür, dass die da drin sind.
Bist du dir da sicher, dass die Mitstreiter, also die Spieler, wirklich keine Kohle kriegen? Das glaube ich nicht.
Naja, Flo, du hast diesen Artikel gefunden, ne?
Ich weiß, genau, also Golf Monthly, da steht es drin. Was ich mir aber auch vorstellen kann, ist Folgendes. Die PGA Tour hat ja ein Programm installiert, wo die Spieler belohnt werden, die die größte Interaktion mit der PGA Tour, ne, sag ich mal, mit bedingen oder mit hervorrufen. So,
ja, aber das hat doch nichts mit Netflix zu tun, oder?
Nein, aber doch, aber das, wenn das auf Social Media besprochen wird, ne, und die PGA Tour damit verlinkt wird und so weiter und so fort.
Ja.
Und dass sie dann darüber ihre Kohle kriegen. Na, weil die PGA Tour hat ja auch Interesse daran, dass Netflix darüber, ne?
Aber du gibst ja auch viele, du gibst ja da schon auch als Spieler ein bisschen so den privaten Freiraum frei. Also die fliegen mit in deinem Learjet, die sind bei dir zu Hause, die fahren mit deiner Frau irgendwie, keine Ahnung, im Auto mit.
Ja, vor allem, die haben ja auch kein wirkliches Mitspracherecht. Also wie die Darstellung am Ende im fertigen Produkt ausschauen wird, das wissen diese Spieler ja nicht. Das heißt, du kannst ja je nachdem, welchen Interview-Schnipsel du benutzt, kannst du den Spieler ja extrem schlecht oder extrem gut dastehen lassen. Und darauf haben sie ja wohl auch keinen Einfluss. Also deswegen ist es schon, ja, also das muss man mögen, ne? Also als Spieler. Deswegen, also in irgendeiner Form werden die da schon finanziell was rausziehen können. Und ich glaube, Flo, die Idee könnte ich mir auch vorstellen, dass es halt über diesen Engagement-Fund, wenn ich ihn jetzt einfach mal nennen, dass es dann darüber läuft, dass die dann da mehr rausschöpfen können.
Es gibt in der neuen Staffel auf jeden Fall zwei Folgen zum Ryder Cup. Die sind, ja, ganz spannend. Fängt damit an, dass man beide Captains gefilmt hat, wie sie ihre Spieler anrufen und ihnen sagen, du bist dabei. Oder ihnen auch sagen, du bist nicht dabei. Also das ist hier und da wirklich interessant, wie das abgelaufen ist. Wobei, das ein oder andere hat man schon auf den Social-Media-Kanälen der DP World Tour oder auch der PGA Tour schon im Vorfeld des Ryder Cups gesehen gehabt. Also da war jetzt auch nichts dabei, wo du gedacht hast, oh krass, wie das abgelaufen ist. Dann wird aber natürlich nochmal der Streit hier von Rory McIlroy und dem Caddy von wem war der nochmal?
Von
hier, Patrick Cantlay. War das Joe LaCava?
Joe LaCava, ja.
Genau, der sich da so ein bisschen in die Puttlinie reingestellt hat von Rory, wo es dann auch die berühmten Szenen gab, wo die sich da fast noch geprügelt haben, die zwei, als sie bei den Shuttles gestanden sind, um nach Hause oder ins Hotel zu fahren. Das wird ein bisschen, sag ich jetzt mal, großflächiger nochmal dargestellt in Full Swing. Und ansonsten geht es so ein bisschen, ich glaube, das wurde gefilmt, als halt Liv und PGA Tour, als dann auch diese Nachricht rauskam, ey, die zwei Ligen werden wohl doch irgendwie zusammenarbeiten. Das war zu der Zeit, als die Kamerateams von Netflix schon unterwegs waren und dementsprechend nimmt das auch sehr viel Fläche ein. Also das sind interessante Szenen, weil die Spieler wussten tatsächlich ja wirklich selber gar nicht, dass da dann doch irgendwie so eine Kooperation geschlossen wird und die werden da eiskalt erwischt. Also du siehst schon, wie Justin Thomas zu Hause sitzt und Fernsehen guckt und sagt, fuck off, was passiert denn hier gerade? Und sieht es auf NBC oder so, dass es da jetzt eine Einigung gibt und dass die PIF und die PGA Tour zusammenarbeiten wird. Für mich die spannendste Folge ist aber die Folge 3, muss ich ehrlich sagen. Da geht es so ein bisschen um den psychologischen Bereich. Also was geht in deinem Kopf ab und wie wird dir geholfen oder wie kann dir geholfen werden? Und gleichzeitig wird auch so ein bisschen das Verhältnis zwischen Caddy und Spieler beleuchtet. Und das finde ich in der Staffel die spannendste Folge, Episode 3. Zwei Personalities, die da etwas genauer beleuchtet werden. Das eine ist Wyndham Clark. Seine Mutter ist früh gestorben und er trägt ganz viel mit sich rum. Er war wohl auch früher ein sehr aggressiver Typ, der also sich selber angeschrien hat, Schläger zerschmettert hat und richtig laut war auf dem Platz. Und dem hilft jetzt eine Psychologin, ruhiger zu werden und plötzlich gewinnt er Turniere. Also da siehst du so ein bisschen, was da so mit Psychologen passieren kann. Und der andere General in dieser Folge ist halt einer, der scheißt so richtig auf diese Kacke. Der braucht das nämlich nicht, der will das auch nicht, weil er noch gar nicht so richtig angekommen ist, weil er dank Full Swing plötzlich so ein Superstar geworden ist, über Nacht sozusagen. Und in der Phase ist, sich erstmal überhaupt selber zu finden. Er hat ein Kind bekommen, ist ein Superstar geworden, spielt das schlechteste Golf seiner Karriere und sagt auch, ich bin der Schlechteste von allen hier, aber momentan bin ich von allen hier neben Rory und Tiger und so weiter der größte Star. Joel Damon, den kennen wir, also der trinkt gerne ein, der sagt auch, hier Training brauche ich nicht, so unter dem Motto. Und Full Swing hat ihn zum Star gemacht, das sagt auch seine Frau, die wird da interviewt, die sagt, naja, also wir sind jetzt Stars, wir haben jetzt ein Haus, wir haben jetzt ein Kind und mein Mann spielt das schlechteste Golf aller Zeiten, wir verdienen keine Kohle. Der Caddy ist sauer auf ihn, aber er ist ein Superstar, weil er einfach cool rüberkommt. So, die Leute lieben ihn. Komplett komische Story, aber sehr interessant.
Ich musste da sofort spontan an einen europäischen Kollegen denken, und zwar Andrew Beef Johnson. Da finde ich, gibt es sehr viele Parallelen, weil Beef ist ja auch zu sehr, sehr viel Berühmtheit gelangt tatsächlich, also mit Hunderttausenden von Fans und Followern auf der ganzen Welt verteilt, aufgrund seiner lockeren Art, halt so dieser Man of the People-Typ, ne? Übergewichtig, schaut ein bisschen, hat einen Vollbart, lacht gerne.
Und hat Werbung für Arby's gemacht,
genau, so eine schöne Fastfood-Kette aus Amerika, Burger-Kette. Und da musste ich sofort dran denken. Bei ihm war es ja auch so, und dann komme ich gleich wieder zu Joel Damon zu sprechen. Beef hatte ja dann tatsächlich auch, also das hat ihn schon psychologisch belastet. Also er hatte eine sehr große Berühmtheit und was da so dazukommt, das wird ja auch in Full Swing mit Joel Damon dann thematisiert, dass er auf einmal wahnsinnig viele Dinge auch neben dem Golf zu erledigen hat. Das ist ja immer der Preis, den man zahlt für mehr Berühmtheit, dass halt mehr Leute was von dir wollen und du häufiger von der Tour angefragt wirst für hier, mach mal eine Klinik hier, geh mal hier dem die Hände schütteln, komm mal hier zu dem Sponsoring-Dinner. Und ich finde, bei Damon merkst du ja auch, wie er redet und alles. Und ich glaube, das ist auch gar nicht jetzt gespielt irgendwie für diese Netflix-Staffel, sondern er ist da.
Nee.
Also er ist schon sehr selbstzerstörerisch. Und vielleicht nicht so offensichtlich wie Wyndham Clark, der einfach ganz klassisch perfektionistisch und zornig auf sich selber ist und dann halt die Psychologin kommt rein und hilft ihm und dann ist er erfolgreicher. Das ist ja eher so der klassische Dings. Aber Joel Damon ist ja wirklich jemand, der macht sich ja ständig selber klein. Also das ist dieser klassische Typ, der immer das Gefühl hat, ich bin eigentlich viel zu schlecht, ich gehöre hier nicht hin. Also ich bin nicht so gut wie die anderen. Und das ist ja, also da muss man nicht mal zwischen den Zeilen lesen. Das ist ja, die filmen 5 Minuten auf den drauf und man weiß sofort, was das für ein Typ ist. Aber er ist halt eigentlich, deswegen glaube ich, finden ihn die Leute auch so gut, weil er ist natürlich, ja, einer von viel, also er ist halt einer von den Peoples. Er sagte auch selber, dass er vielleicht auch hätte mehr trainieren müssen. Und jetzt hat er diese Berühmtheit und dazu kommt aber schlechtes Golfspiel. Und das ist natürlich schwierig, wenn du halt, du bist viel berühmter vielleicht als die meisten deiner Mitspieler, spielst aber einfach schlechter als die meisten in dem Moment. Und das belastet. Ja. Und ich glaube, deswegen diese Parallele zu Beef, weil ich glaube, das war so ein bisschen ähnlich. Beef ist ein super Golfspieler und hat ja auch schon ein Turnier gewonnen und so. Aber für die Berühmtheit, die er hat, passt seine Leistung eigentlich nicht ganz.
Und spannend ist ja auch die Kommunikation mit seinem Caddy, dieser Sarkasmus, der die ganze Zeit da auch vorkommt. Also holt den Ball aus dem Loch am 18. Grün raus, guckt seinen Caddy an und sagt, verlässt du mich jetzt?
Ja.
Ich wünsche dir einfach einen anderen Spieler. Verlässt du mich jetzt? Weil die sind irgendwie auch Best Buddies und so. Und die Szenerie, so hört diese Episode auch auf, ist, die beiden sitzen im Learjet und heulen, weil der Caddy sagt, okay, Alter, ich gebe dir jetzt alle Zeit der Welt, aber du musst mir versprechen, dass du was änderst, dass du trainierst, dass du was tust und dann verlasse ich dich nicht. Aber wenn das in den nächsten 4-5 Wochen, du kannst so schlecht spielen, wie du willst, aber ich möchte sehen, dass du trainierst, ich möchte sehen, dass du dir Mühe gibst, weil wir gehen zusammen dahin, wir sind ein Team und wir fahren nicht zu der und der Geschichte, um einfach da ein paar Bälle zu schlagen, sondern wir wollen verdammt nochmal Geld verdienen. Und wenn ich merke, du tust was dafür, bleibe ich bei dir. Wenn du es nicht tust, dann verlasse ich dich. Das ist so eine richtig, wie so eine Ehe, die da besprochen wird. Also wir gehen jetzt zur Eheberatung, keine Ahnung, wir retten das jetzt oder wir trennen uns. Und dann heulen die beide in diesem Jet. Und das ist so eine richtig krasse, du merkst richtig, wie eng diese Beziehung ist und wie alle um diesen Spieler rum einfach versuchen, ihm zu sagen, Alter, du kannst es, aber du musst was tun. Du kannst nicht die ganze Zeit nur Bierbüchsen saufen und dich anschreien und ankacken, sondern du musst was machen. Und das fand ich in dieser Folge so geil, so spannend, was da abgeht.
Auf jeden Fall, ja. Und also das war auch, wie du sagst, das fand ich mit die beste Folge. Also am Anfang fand ich es klar, dieses Thema PGA versus LIV, ich meine, das hat Netflix natürlich in die Hände gespielt, weil so viel Drama gab es noch nie in der Golfwelt in den letzten 150 Jahren. Und auf einmal kommt dieses Drama und ist natürlich prädestiniert, damit sie das ausschlachten, aber es wurde für mein Gefühl etwas zu viel ausgeschlachtet und da wurden schon so richtige persönliche Fäden daraus gestrickt, die jetzt, glaube ich, etwas übertrieben sind. Und ich dachte mir dann nach zwei Folgen, meine Güte, hoffentlich wird es jetzt, machen sie jetzt auch mal andere Sachen. Und dann kam das, Gott sei Dank. Irgendwo ist es dann lame, wenn es halt um Millionäre geht, die noch mehr Millionen machen. Und inzwischen wissen wir, dass Brooks Koepka ein Killer ist. Und inzwischen wissen wir, dass Dustin Johnson alles am Arsch vorbeigeht. Keine Ahnung. Das holt mich jetzt nicht mehr irgendwie vom Sofa vor. Aber sowas wie jetzt diese Brüder, diese Geschwistergeschichte und so oder mit Joel Damon und Wyndham Clark fand ich schon deutlich spannender.
Das macht die Leute ja eigentlich auch ein bisschen greifbarer, ne? Also die ganzen anderen Geschichten mit Dustin Johnson und Brooks Koepka und irgendwie sowas, das ist halt, ich finde halt etwas, was so auch so offensichtlich ist, ne? Also das, was dann im Hintergrund bestätigt wurde, ist ja auch das, was wir eigentlich sehen, wenn die Golf spielen. Ja, das deckt sich ja. Aber solche Dinge wie jetzt mit Joel Damon, ich meine, 2018 hatte der ja auch privat ein besonderes Erlebnis, als er Hodenkrebs hatte, das er dann besiegen konnte. Deswegen hat er ja auch immer dieses Cancer und durchgestrichen oder FCK Cancer dabei. Man lernt diese Leute halt einfach auch persönlich erkennen mit Geschichten, wo sie halt dann einfach als Mensch auftreten und nicht mehr als diese Superstars-Athleten. Und das ist das, was sie für mich einfach greifbarer machen. Das war ja auch so der Switch für mich, wo Tiger Woods dann für mich auf einmal greifbarer wurde. Ne, zuvor war es immer so dieser unerreichbare Superathlet, der das perfekte Leben führt. Und dann kam auf einmal so ein Bruch. Auch
hat er auch mal seine Frau betrogen. Da war ja, er endlich also mal ein so, normaler Typ.
Ja, so doof es klingt. Ja, also ich
hat er auch mal unter Drogen sich in das Steuer gesetzt. Dann war endlich mal einer von uns. Dann hat er sich auch mal geprügelt. Dann war er ja, auch mal im Gefängnis. Dann war er mal ein ganz normaler Typ.
Genau, richtig. Wobei ich sagen würde, in den USA kommst du ein bisschen schneller ins Gefängnis als bei uns.
Ja.
Also bei uns, ich glaube, bei uns passiert es nicht so schnell, dass du auf einmal hinter schwedischen Gardinen da so bist. Ne? Also da musst du ein bisschen mehr aushecken. Oder du trinkst halt eine Menge und dann hast du einfach mal so eine Ausnüchterungszelle. Dann hast du es auch geschafft. Dann geht es auch schnell. Aber ich finde gerade auch interessant, so dieses, für mich, ich komme jetzt dann natürlich wieder aus so ein bisschen so einer Leistungsecke, ich finde es halt einfach auch mal geil zu sehen, wie Caddy und Spieler interagieren. Dass es nicht einfach nur ist, der Caddy schleppt da so einen Sack hinterher und hat das zu machen, was der Spieler sagt, sondern dass auch der Caddy auch den Mut hat und Mut haben darf und auch Mut haben soll, dem Spieler auch mal die Stirn zu bieten im Nachgang und zu sagen, du pass auf, ich bin derjenige, der wahrscheinlich neben deinem Trainer am engsten an dir dran ist, wenn es da draußen um die Wurst geht. Und natürlich habe ich auch das gefühlte Recht und auch die Verpflichtung, dir zu sagen, was ich sehe, damit wir dein Spiel voranbringen können. Und ich finde, da braucht es Mut von den Caddies, aber auch Mut von den Spielern zu sagen, ich will, dass du das sagst. Weil du kriegst ja alles mit da draußen und das ist für mich total wichtig. Ich finde, viele Kollegen machen den Fehler, dass sie dann einfach pauschal die Schuld beim Caddy suchen, den dann rausschmeißen und sich einen neuen holen. So. Und deswegen finde ich es toll, dass so eine Szene da auch mal gezeigt wurde.
Word. Mic drop.
Tee Time, der Golf-Podcast. Haltet eure Trolleys fest. Hier kommt der Hammer-Gag der Woche.
Jede Woche die spannendste Frage der Fragen. Kann Bernd Ritthammer den Hammer-Gag der Woche davor in dieser Woche wochentechnisch schlagen?
Also da bin ich mir relativ sicher.
Ja, letzte Woche war schon extrem holprig, ne?
Seid ihr bereit? Ja, okay, wow. Wovon leben Eichhörnchen? Von ihren Ersparnissen.
Tiere ist immer süß irgendwie.
Ja, Tiere ist immer gut. Tiere ist immer gut.
Ersparnis.
So wie dieser eine, den kennt auch schon jeder, was hoppelt über die Wiese und raucht. Ein Kaminchen.
Toll. Ah. Ach, ja, Toni, toll. Toni möchte wissen, Tee-Time-Hörer Toni möchte wissen, der ist, glaube ich, Profi-Minigolfer, wenn ich das richtig entziffere. Also er möchte wissen, putten Minigolfspieler tatsächlich besser als ihr Profis beim richtigen Golf? Und wäre das nicht ein cooles Turnier? Profigolfer oder normale Golfer spielen bis zum Grün und auf dem Grün übernehmen Minigolfer. Und so könnte man den Sport vereinen, die Sportarten vereinen.
Also ich würde behaupten, würde ein Minigolfer auf den Golfplatz gehen und jetzt direkt mit mir konkurrieren, wäre ich besser. Genau das gleiche vice versa. Ich finde es ja faszinierend, wie die teilweise in jedem Loch immer ein Hole-in-One machen, wenn die da ihr Minigolf machen. Wenn jetzt aber ein Minigolfer einen Monat lang puttet auf gescheiten Grüns und dann mit mir konkurriert, wäre der wahrscheinlich eher so gut wie ich, wenn nicht sogar besser, als wenn ich einen Monat Minigolf putten würde.
Wow, das ist aber sehr ausgeklügelt, diese Theorie.
Schon, gell?
Bin beeindruckt.
Ich schließe mich aus. Der Minigolfer ist wahrscheinlich besser als ihr, wenn auf dem Grün plötzlich so eine sich drehende Windmühle steht.
Ja, dann wäre er besser.
So ein spuckender Clown, der den Ball wieder zurückwirft.
Sehr gut. Wir haben noch eine Mail bekommen. Sebi möchte wissen, was war das Kurioseste, was ihr bei einem Kollegen im Golfbag gesehen oder gefunden habt?
Also bei mir waren es Matheaufgaben.
Hä?
Also einer hatte während der Runde, um sich abzulenken, Matheaufgaben dabei.
Was? Wie?
Ja. Ja.
Wie langweilig ist das denn bitte? Wie?
Nein, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Ich meine, letztens wurde auch von der PGA-Tour so ein Video geteilt von Chris Kirk, als er gezeigt hat, wie er und sein Caddy sich die Zeit vertreiben zwischen den Schlägen. Da hat der Caddy hat Fragen aufgeschrieben zum amerikanischen Bürgerkrieg, die Chris Kirk beantworten musste. Das heißt, die haben zwischen Schlägen einfach über Geschichtsquizfragen diskutiert.
Wow.
Okay. Also, ja, und in dem auf einmal sind Matheaufgaben wieder was ganz Normales, gell?
Mhm. Also Bernd, was wünschst du dir, falls, es kann ja sein, dass du nochmal dieses Jahr spielst und eventuell könnte ich ja deine Tasche wieder tragen. Was wünschst du dir denn, was ich dir mitbringen soll als Ablenkung dann?
Ich hätte gerne Fragen Kenny zur Weimarer Republik. Nein. Hätte ich nicht.
Ich schreibe mir das jetzt auf.
Der Bernd möchte Fragen zum Thema, wie werde ich länger?
Flo, ich weiß nicht, wie lange er das noch erzählen will. Wenn ich vor dir sterben sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, dann wirst du irgendwann zu meinem Grabstein kommen und mit dem Filzstift draufmalen, na, immer noch so kurz? Naja, okay.
Wow. Ja. Hast du noch was Kurioses bei einem Kollegen im Beck gefunden auf der Tour?
Es ist, glaube ich, jetzt nicht so kurios, aber einer hatte mal irgendwie ein Erdnussbutterglas dabei und hat seine Banane dann da reingetunkt. Und war natürlich der Amerikaner, ist ja keine Frage.
Wie gut ist das? Das
fand ich schon auch nicht schlecht. Wir mussten warten und es war halt irgendwie Challenge-Tour. Er hatte so einen Trolley dabei und dann setzt er sich auf seinen Reifen. Ich war auf der anderen Seite vom Fairway und dann schaue ich rüber. Und dann sehe ich, wie er so eine Banane schält und dann dieses Glas eintunkt. Und dann bin ich hin und habe gefragt, sag mal, was ist denn das? Und dann, Peanut Butter. Und dann dachte ich mir, und in dem Moment dachte ich mir auch, wah! Wobei inzwischen kann ich es mir eher vorstellen, weil so Nussmus mit Banane schmeckt eigentlich ganz geil.
Mhm. Aber den Aufwand, das auch noch im Glas dann so mitzunehmen und dann da so ein Buffet quasi aufzubauen. Okay, kann man die Wartezeit ein bisschen überbrücken, aber das wäre mir schon wieder viel zu aufwendig.
Aber um deine Frage zu beantworten, Jens, sowas finde ich auch nicht schlecht. Also wenn du einfach als Zeitvertreib zwischen den Schlägen Essen dabei hast, dann können wir das auch, wir können einfach essen auch.
Also der erste Step ist überhaupt, dass wir uns da mal drum kümmern, beziehungsweise du, ob das überhaupt passiert. Also um alle nochmal ins Boot zu holen, natürlich ist die Überlegung da, dass es gibt dieses Jahr natürlich wieder die Big Green Egg German Challenge powered by VCG im Wittelsbacher Golfclub. So, Challenge Tour. Bernd ist dort zu Hause, sprich, das ist dein Heimatverein. Und da entsteht natürlich die Idee, da du ja immer noch den Profi-Status hast, dass man da vielleicht einfach nochmal auftieht.
Ja.
Ich bin Fan. Ich habe immer gesagt, wenn das passiert, stehe ich als Caddy zur Verfügung. Jetzt wäre die Frage, wo stehen wir denn überhaupt? Ich muss mich ja auch, in dem Moment, wo du sagst, es geht los, bin ich ja schon im Training. Da muss ich mich vorbereiten, muss ich jeden Grashalm auswendig kennen. Da fange ich ja an, professionell.
Bunkerrechen.
Bunkerrechen üben.
Ja, ich meine, wir haben nun also bis zur Big Green Egg German Challenge, powered by VCG, oh Gott. Bis zum Wittelsbacher Challenge Tour Turnier, haben wir nur noch 6 Monate.
So.
Also, Fakt, ja. Und ich denke schon, dass ich wieder mitspiele, ja. Weil also die Idee, wir sind ja, Jens, du und ich, wir werden ja vor Ort sein und wir natürlich berichten von vor Ort, aber dort zu sein, ohne mitzuspielen, finde ich irgendwie lame. Und wir haben ja letztes Jahr gezeigt, dass wir das auch kombinieren können, weil wir ja so effizient arbeiten, dass wir spielen können und unseren Podcast entsprechend pflegen und dann machen wir das doch wieder.
Und gleichzeitig als dein Kommunikationspartner möchte ich an der Stelle gleich einwerfen, bevor da wieder die Sportbild drauf springt. Wir haben natürlich nicht effizient gearbeitet und mit Absicht den Cut verpasst, damit wir effizient mehr Zeit für den Podcast am Samstag und Sonntag haben. Sondern das war einfach nur die bescheuertste Entscheidung meines Spielers an der 9, wieder den Ball in den Wald zu schlagen.
Ich stehe zu meinem Wort, ich habe überall Treiber gezogen. Und es ist auf der 9 ist es halt kein Treiber, aber ich habe es trotzdem gemacht.
Natürlich, genau. Also da stehen eigentlich auch unsichtbare Schilder, wer hier den Treiber zieht, naja.
Ist bescheuert.
Naja.
Gut. Du wolltest. Also können wir das festhalten? Ist das quasi schon.
Ja, ich meine, ich muss in irgendeiner Form, ich meine, ich habe dieses Jahr noch eine Challenge-Tour-Kategorie, ganz offiziell. Aber die wird mich nicht, also das ist die unterste quasi, so ein bisschen so Medical Exemption-mäßig, die wird mich da nicht reinbringen ins Turnier, aber ich werde mich wieder vorstellen für eine Einladung, für eine potenzielle, und ich denke, dass ich die bekommen werde.
Das war übrigens auch mal eine Frage. Muss man als Spieler Startgeld bezahlen im Profimodus? Also gibt's, ja. Was ist das, also was ist es auf der DP World Tour und was ist es auf der Challenge Tour? Was muss man hinlegen erstmal?
Nicht so viel. 80 Pfund so in dem Dreh.
Also auf der DP World Tour waren es voluminöse 80 Euro. Auf der Challenge Tour waren es
60 oder sowas.
60.
Und auf der dritten Liga sind es 250 Euro.
Genau. Ja. Also du hast folgende Funktion.
Da haben die Leute ja noch Geld.
Je weniger du verdienen kannst, desto mehr musst du zahlen.
Cool.
Ja.
Das ist die Funktion im Profisport.
Mhm. Würdet ihr denn, das ist die Pro-Golf-Tour, die dritte Liga.
Ja.
Da haben auch schon viele gefragt, was muss ich können, um da mitzumachen? Bringt's das überhaupt? Macht das Spaß? Ist das cool? Ich meine, das ist der Einstieg für alle, die ganz nach oben wollen. Du musst erstmal über die Pro-Golf-Tour da reinkommen oder kann ich direkt auf der Challenge-Tour loslegen, wenn ich möchte?
Qualifying School. Das ist die andere Option. Da kannst du von 0 auf 100, da kannst du auch dich von 0 auf DP World Tour qualifizieren.
Geil. Hätte ich das mal gemacht.
Wenn du 3.000 Euro übrig hast.
Wie viel? 3.000?
3.000 ist Entry Fee.
Ja, dann musst du halt, also ich sag mal insgesamt, wenn du durch 3 Stages musst mit Unterkunft und allem, bist du wahrscheinlich dann eher bei 7.000, 8.000 oder so.
Muss ja auch wollen, ne?
Und 4 Wochen Zeit.
Das letzte Thema in dieser heutigen Folge, 3 Wochen vor den Masters. Ein Zitat von Rory McIlroy, das ist schon 10 Tage alt, aber es geistert immer noch durch Social Media und auch viele Spieler haben sich dazu geäußert. Ich finde, so langsam positioniert er sich, finde ich, so ein bisschen in die falsche Richtung, aber er hat halt einfach Ideen und er schwebt halt einfach auch auf einer anderen Flughöhe als die meisten anderen. Zitat: I'm all for less players and less tour cards and the best of the best. Also er möchte weniger Spieler in einer eigenen Liga. Wir hatten ja das schon mal mit dieser Superliga da. Aber er ist sogar jetzt dafür, dass selbst auf der PGA-Tour weniger Tourkarten verteilt werden. Sprich unterm Strich dann wahrscheinlich auch wiederum für weniger Spieler mehr Kohle, logischerweise. Wie findet ihr das?
Schwierig.
Also ich finde seine Kommunikation stringent. Also er war schon jemand, der schon immer so eine Selektion gefordert hat. Das ist halt jetzt in Form von Liv und Piff und keine Ahnung irgendwas kommt, hat halt nur mit den realen Umständen zu tun. Das ist halt jetzt die Liv-Tour ist, die das wahrscheinlich abbilden wird, diese Supertour. Aber dass seine Forderung nach oder sein Gedankenspiel, dass es mal so eine Superliga geben soll, die ist nicht neu. Das gab schon sehr, sehr lange.
Hm. Oder glaubt ihr, dass er so langsam seine Teilnahme an der Lift-Tour vorbereitet durch solche Aussagen? Das geistert ja auch so als Gerücht so ein bisschen durch die Gegend. Weil wenn sie den jetzt noch kriegen, dann gute Nacht.
Ich würde eher sagen, dass er durch seine Aussagen vielleicht auch etwas berechnend versucht, im Endeffekt die Zukunft der PGA-Tour auch ein bisschen zu dirigieren. Also im Sinne von, so nach dem Motto, hört mal zu, ich bin noch da, aber auch nur noch so knapp da, und es wäre schön, wenn wir mal drüber nachdenken, die Spielerfelder kleiner zu machen und halt auch eben eher in Richtung Liftsystem zu denken. Also das könnte ich mir auch vorstellen. Und was ich dann aber, ich habe jetzt Wyndham Clark, hat sich ähnlich geäußert, jetzt glaube ich in einem Interview, und wie du auch schon gesagt hast, Jens, es gibt jetzt schon auch viele andere Profis, die sich natürlich dagegen positionieren, und ich wäre sicherlich auch einer, weil natürlich werden diese Aussagen von den Leuten getroffen, die aktuell zu dieser Elite gehören. Und was du damit aber halt erreichst, ist, dass du vielen anderen im Endeffekt ein bisschen ihren Beruf nicht Beruf wegnehmen ist der falsche Begriff, aber du machst es den anderen halt noch schwerer, als es eh schon ist. Also ich meine, es hat zum Beispiel sich, Richard Mansell hat sich dann sehr kritisch geäußert gegenüber Wyndham Clark. Das ist ein Spieler der DP World Tour, der die letzten Jahre junger Spieler, sehr, sehr guter Spieler, und der hat die letzten Jahre da seinen Weg so nach oben gemacht, aber ist halt noch nicht, gehört nicht oder noch nicht zu dieser Elite, sondern ist halt einfach ein normaler DP World Tour Spieler. Und hat dann schon sehr, sehr kritisch halt geantwortet an Wyndham Clark. Naja, also vor nicht allzu langer Zeit hast du auch noch nicht zu den Top 100 gehört. Und jetzt, wo du dabei bist, willst du quasi die anderen in Anführungszeichen ein bisschen aussperren oder es halt noch schwieriger machen. Und es ist, und das ist natürlich das, was die Leute und was vielleicht auch die normalen Golffans nicht so ganz verstehen, es ist schwer genug. Also es ist, ich meine, du hast zwar ein Teilnehmerfeld von 156 Spielern, aber ich meine, wenn man das ins Verhältnis setzt, zu wie vielen es probieren, dann ist es sehr, dann ist es schon die Elite. Also deswegen, und ich mische mich da jetzt nicht mehr groß ein, weil ich bin da nicht mehr aktiv dabei, aber sowas ärgert einen schon, wenn man halt nur ein normaler Golfpro ist, der damit sein Geld versucht zu verdienen, und dass dann die da oben, denen es eh sehr gut geht, und ich meine, es gibt schon die Elevated Events und was weiß ich was, die spielen um sehr, sehr viel Geld, dann auch noch quasi versuchen, sich ihre eigene Tour zu backen.
Ist immer schwer, wenn die, die sowieso schon in Position sind, sich ihre eigene Tour da aufbauen und dann einfach sagen, ja, so sollte es sein, ne? Das ist schon richtig. Also ich fand das auch bei unserem Tournament Committee auf der DP World Tour immer gar nicht so wirklich gut, wenn kaum Challenge Tour Spieler damit drin saßen und mitreden konnten über die Geschicke der Challenge Tour. Aber ich glaube, was man aber auch sieht in den letzten Wochen, ist einfach diese Transformation der PGA Tour von einer hauptsächlich Jay Monahan geführten Organisation hin zu einer mehr durch die Spieler geführten Organisation. Ich glaube, das kriegt man auch mehr mit. Zuvor war das ja mehr so, die PGA Tour erlässt, und dann gab es halt ein, zwei Kommentare oder Meinungen, die die Spieler gelassen haben. Und jetzt ist es ja wirklich mitwirken an so einem ganzen Entwicklungsprozess der Spieler. Ja, das ist ja eigentlich auch schlüssig mit dem aktuellen, sag ich mal, Firmierungskonzept der PGA Tour, dass es jetzt mehr über so eine Spieler-Equity geht, und ach, aber da bin ich jetzt auch wieder raus, da weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, wie das dann im Hintergrund wirklich genau läuft mit der Firmierung und wo dann da die Eigentumsverhältnisse sind und wie das so ist, aber ich glaube, man merkt schon, dass die Spieler immer mehr in die Geschicke der Entwicklung der PGA Tour eingreifen.
Ja, auch Herr Woods ist ja da, sagen wir mal, sich am Positionieren. Der ist ja schon relativ weit eigentlich.
Der hat ja schon zigtausend Ämter. Der ist in diesem Board dabei, der ist in diesem Committee dabei, der ist in diesem Kongress dabei, der ist jetzt, jetzt hat er auch nochmal eine neue Position. Also der ist jetzt, der sitzt irgendwie aktuell überall drin.
Der ist ja gut. Ich meine, der spielt jetzt nicht mehr so oft. Der hat jetzt viel Zeit, da jetzt einen auf Boss zu machen. Und da fallen die wahrscheinlich auch die Knete, um zu sagen, Leute, also mit mir als Zugpferd können wir hier alles machen.
Ich glaube, das ist das, was die PGA Tour braucht, um sich noch gegen die LIV Tour zu behaupten. Solange sie halt Tiger Woods haben mit seinen Connections, mit seinem Netzwerk, mit seiner, Strahlkraft, ist das schon ziemlich wichtig, ja. Und er ist auch jemand, der die Spieler irgendwo disziplinieren kann, ne? Also, keine Ahnung, also wenn ich am Überlegen bin, irgendwo hinzugehen, und dann ruft Tiger an und sagt, du, hör mal zu, finde ich irgendwie uncool, lass uns mal drüber reden, dann wäre ich schon dazu geneigt, auf ihn zu hören und ihm zu vertrauen.
Dann sind wir mal gespannt, wann Tiger anruft und neue Tipps für euch parat hat. Das wäre witzig. Wir sind nächste Woche wieder da. Dann mit neuen Hinweisen, wer gewinnt das Masters? Die Masters? Der Masters?
Oder ist es der US Masters?
Jo, also wir alle haben eine Woche Zeit, uns da mit der richtigen Lektüre vorzubereiten, in die ein oder andere Universitätsstadt zu reisen, um dort in den Bibliotheken nach den richtigen Unterlagen zu suchen, um dann in der nächsten Woche zu wissen, wie heißt das eigentlich? Euch allen eine wunderschöne Woche, passt auf euch auf, bleibt gesund, bis nächste Woche.
Auf. Mille grazie, bis dann, ciao, ciao.
Tschüss.
Wiedersehen. Tschüss.
Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tee Time, der Golf-Podcast, auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.